In dieser Folge sprechen wir über sensible Themen wie Suizidgedanken, Tod und sexualisierte Gewalt. Wenn dich diese Inhalte belasten könnten, entscheide bitte selbst, ob du die Folge hören möchtest. Man sieht es ihr nicht an. Und genau das ist das Problem. Sunny lebt mit Epilepsie, seit sie 3 Monate alt ist. Mit 12 kommt eine Depression hinzu. Später folgen traumatische Verluste, Gewalt, Mobbing, Erfahrungen, die Spuren hinterlassen. Und trotzdem begegnet sie der Welt immer wieder mit Offenheit. In dieser Folge sprechen wir über eine Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht als Verständnis. Verständnis für psychische Erkrankungen, für unsichtbare Kämpfe, für die Realität hinter gut gemeinten Ratschlägen. Es geht um Schicksalsschläge, Widerstandskraft, um bürokratische Hürden und um einen Ort, an dem sie sich zum ersten Mal wirklich angenommen fühlt. Das ist Sunnys Geschichte. Mein Name ist Mandy Politz und ihr hört Kopfnuss, ich will gehört werden, den AWO-Podcast aus Quedlinburg im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai, gefördert durch die Aktion Mensch. Hallo Sunny, schön, dass Sie mit uns sprechen möchten und Ihre Geschichte teilen.
Hallo, mein Name ist Sunny und ich bin 37 Jahre alt, komme natürlich aus einem kleinen Dorf, welches möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber ich wünsche mir halt euer Verständnis für das, was auch den anderen passiert ist.
Genau, und passieren kann immer etwas. Jedem von uns kann irgendein Schicksalsschlag ereilen. Wir haben das ja in den vergangenen Folgen schon mal gehört, dass auch Schicksalsschläge zu psychischen Erkrankungen führen können. Manche psychische Erkrankungen oder seelischen Erkrankungen haben auch schon familiäre oder genetische Dispositionen, dass quasi die Menschen schon auf die Welt kommen und eine Krankheit in sich tragen, die dann irgendwann mal ausbricht. Und bei Sunny war es so, da ging es ja mit 3 Jahren eigentlich schon los, oder? War es sogar noch früher?
Es war eigentlich schon seit Baby auf an. Seit dem 3. Lebensmonat habe ich meine Epilepsie. Und das ist eine psychisch fokale Epilepsie. Hatte natürlich auch ein Herd mit 9, der mir entfernt wurde. Also wie kann man sagen, ich hatte eigentlich schon den Herd, aber mit 9 wurde der Herd fast entfernt. Ging aber so weit, dass ich da auch schon so eine richtige Depri-Phase hatte. Und mit 12 ist es halt richtig ausgebrochen. Man kann sagen eigentlich, dass es nicht gerade für Menschen mit psychischer Erkrankung toll ist. Es ist sogar eher gesagt, darf ich es ruhig sagen, auf Deutsch beschissen. So wie sich das anfühlt, denke ich mal, möchte sich keiner fühlen. Ja, also sozusagen, es ist schon doof.
Es ist für den Betroffenen, ist es schwer. Schwer manchmal sich selbst zu ertragen, schwer seine Umgebung zu ertragen. Und wenn diese Umgebung dann auch noch ablehnend oder vorurteilbehaftet darauf reagiert, dann macht es das natürlich nicht einfacher. Man hat ja oftmals das Gefühl, dass sich die Betroffenen oder die Menschen in der Umgebung so ein bisschen plötzlich in die Opferrolle reindrängen. So nach dem Motto, nach dir geht's schlecht, das nervt mich. Lach doch einfach mal wieder. Welche Erfahrungen haben Sie da in der Hinsicht gemacht?
Ich sag mal so, es wird immer gesagt, wenn es mir mal schlecht ging oder mal schlecht geht, ja, Sunny, lach doch mal wieder ein bisschen, hab mal ein bisschen wieder Spaß am Leben, geh mal raus oder beschäftige dich mit irgendwie kreativen Sachen, was du früher gern gemacht hast. Ich so, ich habe jetzt im Moment eine Depri-Phase und da kann ich nicht sagen, ich mache das, was mir gerade Spaß macht. Ja, und wenn man so sagt, mach das, was dir Spaß macht, ist es nicht wirklich toll zu hören. Mach was Spaßiges, geh wieder unter Leute. Ja, ohne Auto, ohne einen anderen fahrbaren Untersatz, wo du auch vom Arzt gesagt bekommst, du darfst kein Fahrrad fahren. Mache ich trotzdem, sonst kann ich mir nur per Fuß bewegen und mit dem Bus willst du auch nicht immer fahren. Musst du aber, dadurch, dass ja die Epilepsie jetzt da ist, gibt's gewisse Situationen, wo man sich natürlich auch aufregt, wenn der Bus nicht gerade pünktlich fährt, so wie bei mir die letzten Wochen. Aber das kann man halt nicht ändern. Aber ändern kann man es halt, indem man teilweise ja Ruhe bewahrt. Und die fehlt mir manchmal.
Ruhe, da sind wir schon beim Thema Ruhe. Finden ist für Sie ja generell auch nicht immer mit Erholung verbunden, weil Sie haben mir im Vorfeld erzählt, Sie haben auch unter Albträumen zu leiden, die dann auch Ihre Beschwerden mit der Epilepsie auslösen oder auch verschlechtern können.
Ja, genau. Also bei mir ist es mit der Epilepsie, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Albtraum habe und ich rege mich am vorigen Tag auf und ich versuche einzuschlafen, jetzt habe ich mir eine Lösung gefunden, dass ich mir die Hypnobox runtergeladen habe, die auch sehr, sehr schön ist. Die kann man sich abends halt im Bett anmachen, kann man von einem richtigen Psychologen natürlich, das, was erstellt worden ist, kann man sich anhören. Und ich komme da schnell zur Ruhe. Das habe ich auch hier einem Betreuer erzählt und der hat auch gesagt, kenne ich ja gar nicht, muss ich mir mal merken. Und hab auch gesagt gehabt, ich kann ihn nur empfehlen, wenn man Stress hat. Also ich bin ein Mensch, der ziemlich viel sich Stress macht, wenn überhaupt mal wenn man sich aufregt. Und ich komme nicht so schnell runter wie manch anderer, der vielleicht, ach ja, komm, ich nehme mir vielleicht mal ein Bier, was ich mir da mal so gönne, wenn ich mal Stress habe und komme damit runter. Bei mir ist es halt jetzt so die Hypnobox und auch es ist auch mein Kind, was mich runterbringt, gute Stimmung verbreitet. Ja, das ist das Einzige, was jetzt eigentlich ist. Weil Kinder sind Motivation, sage ich mal, sind auch nervenaufreibend, ist zwar klar, aber meiner, der ist so lieb, hat zwar manchmal auch keine Ohren, aber er bringt mich zum Lachen, ne? Also das ist die Hauptsache und das bringt mich so runter.
Genau, weil Lachen ist auch in diesem Fall die beste Medizin, kann man schon fast sagen. Immer trotz allem positiv auch in die Zukunft zu blicken. Wie schwer fällt Ihnen das manchmal so, einen positiven Blick auf das zu richten, was noch kommt? Und wie weit belastet Sie auch das, was Sie vielleicht früher schon durch die Krankheit auch erlebt haben?
Also in die Zukunft zu blicken ist für mich eigentlich sehr schwer, weil man weiß wirklich nicht, auf was man sich konzentrieren muss oder beziehungsweise einstellen soll. Was früher zum Beispiel war, ist, dass ich ja mit ziemlich jungen Jahren eigentlich schon einen Gedanken hatte, den man eigentlich nicht haben will. Ich spreche jetzt mal ganz laut raus. Es könnte vielleicht auch für manche triggern, aber mit 12 bin ich natürlich noch mehr in Albträume gefangen gewesen durch eine Situation, zum Beispiel den Tod meiner Oma. Und ich habe sie halt mit 12 aufgefunden, in der Küche tot, als Erste. Und das war natürlich für mich ein Schock. Und ich wusste gar nichts mehr. Meine Mutti sagte, ich soll den Notruf wählen und meinen Onkel anrufen. Alle meine Gedanken waren im Kopf verschwunden, die Telefonnummern, die hat sie mir gesagt, ich habe sie vergessen, zieh mal falsch im Telefon eingegeben, Haustelefon. Es war schlimm. Also das ist bis jetzt das erste mit 12 gewesen, was für mich schlimm war. Dann 2006 ist mein Opa verstorben. Den habe ich nicht miterlebt, dass er verstorben ist. Er lag nämlich im Krankenhaus. Später hatten wir einen Anruf, wir wollten nach Halberstadt, also wo ich ja jetzt gerade bin, und ihnen ein schönes Eis essen. Ich weiß nicht, wann das war, es ist auch schon lange her. Hatten wir einen Anruf gekriegt und dann mussten wir dahin. Das Krankenhaus sagte, Frau sowieso, ihr Schwiegervater ist bei uns leider verstorben. Sie müssten mal zu uns kommen. Natürlich sind wir dann auch hingefahren. Ich habe aber schon gemerkt, im Krankenhaus, wo wir nach Halberstadt gefahren sind, an der Bahn, in dieser Wedderstädter Straße, so ein mulmiges Gefühl. Also mir war richtig schlecht. Ich hatte auch keinen Hunger auf ein Eis oder so. Aber wo wir ankamen, hatte ich schon dieses Gefühl, okay, jetzt ist was passiert. Sind auf die Station, war nicht da. Da sagten sie, er ist schon in der, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich nicht drauf komme, Gefrierkammer. So blöd, wie es klingt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube, die Zuhörer wissen, was ich meine. Und ich war richtig am Ende. Und die Beerdigung war richtig schlimm. Da war der Sarg nämlich offen. Der wurde aber des Späteren auch wieder geschlossen. Dadurch, dass ich auch einen Zusammenbruch hatte, hatten sie das natürlich gemacht. Ich bin abgesackt, ich bin vom Stuhl runtergefallen, hatte einen Heulkrampf. Also es war wirklich richtig heftig. Meine Cousine musste mich mit ihren 13 Jahren eigentlich festhalten. Sowas bleibt in den Köpfen eines Menschen, sage ich mal, hängen. Gibt gewisse andere Sachen natürlich, die noch mehr hängen bleiben, die in späteren Leben halt gekommen sind und die noch schlimmer sind als zum Beispiel den Tod eines Menschen zu verkraften.
Sie sprachen ja gerade schon an, es gab noch schlimmere Ereignisse in Ihrem Leben. Wollen Sie diese Erfahrungen auch nochmal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen?
Ja, gerne. Das können wir gerne machen. Also im späteren Leben zum Beispiel, ich bin mit 17 Jahren aus der Schule raus, hatte mein BVB, ist alles gut gelaufen, da habe ich auch meinen Freund kennengelernt. Ein paar Jahre später war es natürlich damit vorbei, es war auch eine schöne Zeit. Dann kam ich in eine Ausbildung, da fing das an, dass ich gemobbt worden bin und wurde auch ziemlich viel über mich erzählt, dass ich halt was mit Jungs habe und auch weil die Mädchen damit nicht klargekommen sind, dass ich mich halt mehr mit Jungs verstehe. So. Und nach einer Weile im dritten Lehrjahr, ging ja schon dem Ende zu, und da hatte ich einen Fall, den vergesse ich nicht. Ich hatte eine Vergewaltigung und der Typ, der das gemacht hat, stand unter Drogen und Alkohol. Ist klar, passiert ja. Auch die Drogen und Alkohol ist ja immer schuld, ne? Unschuldslamm spielen. Wo das dann halt am Abend passiert ist, habe ich natürlich Gott sei Dank noch austricksen können. Aber es hat mich dann halt innerlich fertig gemacht. Ich wurde bis zum Wohnheim wurde ich verfolgt von ihm. Ich bin hingelaufen und habe an die Tür geklopft, habe natürlich meinen WG-Mitbewohner rausgepochert wie eine Bekloppte und habe versucht zu sagen, habe ihn angeschrien, mach die Tür zu, der Typ kommt rein, den Namen ist egal, mach einfach die Tür zu, ich muss auf mein Zimmer, ich habe meinen Schlüssel da vergessen. Nee, gut, bin in mein Zimmer reingegangen, schon kam der Typ rein, derjenige, mein Mitbewohner, hat das natürlich nicht gecheckt. Ich weiß nicht, ob der eine am Rad hat oder nicht, aber auf jeden Fall haben sie dann mein Zimmer, die Liebesbriefe, die ich von meinem Ex-Freund gekriegt habe, dass er mich wieder zurückhaben will, durchgelesen laut, so dass der zweite mithören konnte, und meinten so, warum nimmst du mich nicht? Ich so, erstens, Junge, geh aus meinem Zimmer raus. Zweitens, du bist mir zu jung. Ich bin 21 und ich brauch so einen Typen nicht. Ja, und vor allen Dingen, dann kamen die später, irgendwann habe ich mich eingeschlossen, wo sie dann weg waren. Hat mich dann noch ein WG-Kollege, der mich dort gelassen hatte, weil er ins Wohnheim wollte, gefragt, was los ist. Ich so, frag deinen Kumpel. Und dann geh raus. Wollte ihnen nichts erzählen. Dann hat er hier der Wohnleiterin gesagt gehabt, dass was mit mir nicht stimmt. Und da hat sie versucht, mich auszuhorchen. Und dann auf einmal kam es mit der Sprache raus. Ja, also meine Stimme ist wieder total am Zittern, merken sie, ja. Aber das ist so ein Erlebnis gewesen, wo dann auf einmal er, derjenige, der mich vergewaltigt hat, zum obersten Leiter gebracht worden ist. Wurde natürlich dann auch rausgeschmissen. Anzeige habe ich nicht gemacht, hätte ihn machen sollen. Aber er wurde Gott sei Dank rausgeschmissen. Dadurch hatte ich meine Ruhe und wurde aber später weiterhin gemobbt von einem Mädel. Dieses Mädel, weil ich mich auch wieder gut mit dem Jungen verstanden habe, es war ein sehr, sehr netter türkischer Junge, der auch dieselben Interessen hatte wie ich, Musik und Zeichnen. Und da hat man halt so mit drüber gesprochen. Wir durften ja nicht in die Jungszimmer oder die Jungs in unser Mädchenzimmer. Ist ja verboten gewesen. Aber ich kam dann halt aus dem Zimmer raus, dachten sie, ich hatte was mit dem und so. So, ja klar, ich habe auch was mit einem, wenn ich jetzt wieder einen Freund habe, ja. Und dann ging ich raus und auf einmal sprechen mich da die Mädels unten vor dem Hof an und meinten so, die riecht ja nach Fisch. Ich so, dreh mich um zu derjenigen und hab zu ihr gesagt, weißt du was, wer sieht hier nach dem Fisch aus? Wer riecht nach Fisch? Du, nicht ich, gucke lieber in den Spiegel, dann weißt du, was ein Fisch ist. Aber damit hat sie auch nicht gerechnet, wissen sie? Alle ihre Freundinnen und Kumpels haben gelacht, weil sie sowas dann nicht mehr von mir erwartet haben. Diese Vergewaltigung hat was mit mir in diesem Lehrjahr gemacht. Das bedeutet so viel wie mich abgehärtet. Ich war sonst immer ein bisschen, ja, ich war eigentlich sehr viel verschlossen und habe aber trotzdem viel mit meinen Freunden gelacht. Aber die konnten mir auch nicht helfen. Und seitdem das halt alles so, die Ausbildung fertig war und ich wollte eigentlich dadurch auch schon alles Schluss machen. Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich schon aufhören.
Jetzt hatten wir im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen angesprochen, es ist ja nicht nur schwer für Betroffene überhaupt mit ihren Problemen, ihren Krankheiten zurechtzukommen, sondern die Bürokratie stellt einen da auch manchmal ganz schön Hürden in den Weg. Und ja, das, denke ich mal, ist auch ein interessantes Thema, was man mal ansprechen müsste, was sich vielleicht jetzt auch, wo sich viele Betroffene jetzt auch wiederfinden können. Was haben Sie da jetzt so für Wege hinter sich mit den Behörden?
Also meine Betreuerin, Sozialpädagogin, hat natürlich mit mir ganz viele Dokumente ausgefüllt. Gerade bei der AWO, da wo ich 2 Tage Probetag gemacht habe und es mir sehr gut gefallen hatte, wurde mir ein Stein im Weg gelegt. Und zwar, wir hatten ja zuerst den ersten Antrag gestellt und zwar, die richten sich ja immer nach den ersten Anträgen, ne? Mein erstes Ziel war ja eigentlich die Werkstatt hier in Halberstadt, die Buchbinderei. Aber wie gesagt, das war nichts, wäre nichts für mich, weil ich unter Druck nicht arbeiten kann. Bei mir muss Ruhe sein, also nicht alles so unter Druck. Das haben sie natürlich beim ersten nicht gemacht. Wir haben den Antrag hier in der AWO gestellt, haben dann aber den, wie sagt man so schön, mir den Stein in den Weg gelegt und haben mir später aber geschrieben, dass ich in die Werkstatt soll. Ich so natürlich mit meiner Sozialpädagogin angegangen und bin dann zu einer Psychologin zum Gutachten gewesen und die hat bestätigt, dass ich nicht werkstatttauglich bin. So, dann haben wir jetzt noch den Antrag gestellt, einen neuen. Da ist jetzt der Stein wieder ins Rollen gekommen. Dieser Stein, der mir im Weg gelegt worden ist, ist also weggebrochen. Und das ist auch gut so. Was jetzt noch eigentlich fehlt, wäre dieser richtige schöne Haken hinter diesem Antrag, dass ich hier in die AWO dürfte. Das wäre das Einzige, was mir jetzt eigentlich noch einfallen würde, zu sagen, das ist meine Erfüllung, die ich mir jetzt wünsche.
Genau, einen Probetag hatten Sie hier, glaube ich, schon mal gehabt. 2 Probetage sogar. Wie fanden Sie die? Was denken Sie, würde Ihnen jetzt speziell helfen in Ihrem weiteren Leben? Wie wurde Ihnen geholfen? Welche Anreize wurden Ihnen hier gegeben?
Also die Anreize waren, hier wird man verstanden. Von den Assistenznehmern wie auch von den Pädagogen ist alles hier freundlich. Also es wird gelacht, werden Spiele gemacht. Es gibt eine schöne Werkstatt, wo ich drin war und auch sehr viel mitgenommen habe. Gerade auch diese Gespräche mit dem Leiter dieser AWO. Es ist sehr, sehr schön gewesen. Also alles nett, alles freundlich. Ich habe mit Ton gearbeitet, habe meine Katze gemacht, so ja, natürlich. Und das hat mich so beruhigt. Die Zeit ging auch total schnell rum. Ich dachte, warum geht die Zeit jetzt so schnell rum? Es ist eigentlich ein Tag, der ja keine Arbeitszeit hat, sondern du bist in einer Gruppe, wo du dich aufgehoben fühlst und jeder hat irgendwo was anderes und er erzählt freiwillig davon. Ich habe auch keine Fragen gestellt, sie haben von alleine angefangen, ich habe meins erzählt. Und der Leiter hat gesagt, obwohl ich ankam, den ersten Tag, am Ende des Tages, ich wäre eine Person gewesen, die eigentlich nicht so aufgenommen werden hätte können, sage ich jetzt mal, die anderen so gleich eine Abneigung zeigen. Es war ein schöner Tag, wo mich halt auch alle so prompt, als würde ich schon ein paar Wochen hier sein, aufgenommen haben und ganz toll mit mir erzählt haben. Der Betreuer hier hat auch zu mir gesagt, das ist unglaublich. das ist noch nie passiert, dass sie sowas gesehen haben und auch mitbekommen haben. Also sie sind ganz schön offen, finde ich, muss ich ihnen mal so sagen. Hab mich natürlich darüber gefreut, dass ich so ein Feedback gekriegt habe, ne, am Ende des Tages. Und dann kam der zweite Tag, wo ich gleich den Tag in der Woche noch dazu genommen habe, einen Donnerstag. Ich war ja zuerst Montag hier und dann war ich einen Donnerstag hier. Und die Zeit war schön. Und ich hoffe, das wird jetzt alles in die Wege geleitet. Also das Dokumentenkram ist ja eigentlich schon alles auf dem Tisch, hoffe ich, dass sie das mal bearbeiten. Aber so viel wie Steine in den Weg gelegt werden, die krank sind und es wirklich brauchen, gerade auch psychisch Kranke, ich kann da auch mitreden, weil ich Freunde habe, die davon auch betroffen sind. Ja, und ich bin froh, eigentlich mal hier zu sein wieder. Und den Podcast auch mal mitzukriegen, wie das hier so läuft.
Sunnys Geschichte zeigt, wie viel ein Mensch tragen kann und wie wichtig es ist, genau hinzuschauen. Epilepsie, Depression, traumatische Erfahrungen, das alles verschwindet nicht, nur weil man es nicht sieht. Was hilft, sind keine schnellen Ratschläge und keine Floskeln. Was hilft, sind Menschen, die zuhören, die ernst nehmen, die nicht bewerten. Sunny hat viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Aber sie hat auch erlebt, was möglich ist, wenn Unterstützung passt und wenn jemand an ihrer Seite bleibt. Vielleicht nehmen wir aus dieser Folge genau das mit. Mehr Sensibilität für psychische Erkrankungen, mehr Geduld und ein bisschen mehr echtes Verständnis im Alltag. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Kopfnuss, ich will gehört werden, dem Podcast vom AWO-Kreisverband Harz in Quedlinburg. Tschüss!